NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend. Die wichtigsten Themen im Überblick. Jagd auf Steuersünder. EU beschäftigt sich mit Kampf gegen Steuerhinterziehung und Energiepolitik. Dazu heute auch der Kommentar. Umstrittene Drohnen. Verteidigungsminister will Eurohawk-Akten herausgeben. Razzia gegen Linksmilitante. Bundesanwaltschaft ermittelt. Außerdem Milliardenschäden durch Tornado. In Oklahoma beginnen Aufräumarbeiten. Und Dichterin Sarah Kirsch gestorben. Ein Nachruf. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bis Jahresende wichtige Beschlüsse im Kampf gegen Steuerhinterziehung fassen. In Brüssel werden diese bei einem Gipfeltreffen vorbereitet. Dabei stehen auch internationale Konzerne im Visier. Die EU will Unternehmen daran hindern, aggressiv Steuerschlupflöcher auszunutzen und so Milliardengewinne zu verlagern. Zudem sorgen sich die EU-Regierungschefs um die Folgen hoher Energiepreise für Firmen und Verbraucher. Aus Brüssel, Andreas Reuter.
Jedes Jahr entgehen den Ländern der EU 1.000.000.000 Euro durch Steuerhinterziehung und Steuervermeidung.
Das alles soll ein Ende haben,
sprach Angela Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. Denn
wenn wir Menschen ermutigen wollen, ehrlich die Steuern zu zahlen, dann ist es wichtig, dass entschieden gegen Steuerbetrug und Steuerumgehung vorgegangen wird. Und dazu ist heute ein wichtiger Tag.
Und nur die Polizeihubschrauber hielten akustisch dagegen. Ansonsten aber schienen sich alle einig zu sein. Der Kampf gegen Steuerbetrug ist eine Top-Priorität unserer Regierung, sagte Belgiens Elio Di Rupo. Und ich bin froh, dass das jetzt auch in Europa auf der Tagesordnung steht. Ich glaube an niedrige Steuern für Unternehmen, weil wir Investitionen ermutigen müssen, erklärte David Cameron aus Großbritannien. Aber wenn wir die Steuersätze festlegen, müssen wir sicherstellen, dass diese Steuern auch bezahlt werden. Steuern sollten bezahlt werden, denn die Unternehmen fordern viele Investitionen in Infrastruktur, Forschung, Entwicklung, Ausbildung. Also bezahlt eure Steuern, dann können wir uns all diese Investitionen leisten. Und sogar Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann gab ganz den Kämpfer gegen die bösen Steuersünder.
Wo kommen wir hin, dass die Steuerzahler ständig konfrontiert werden mit neuen Rettungspaketen und noch mehr Aufwand aus den Steuermitteln? Und dann gibt es hier 1 Billion Euro, die überhaupt nicht erfasst ist. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Ganz so, als habe sein Land gar nichts mit dem Problem zu tun. Dabei hatte gerade Österreich lange Zeit sein Bankgeheimnis verteidigt und erst kürzlich zugestimmt, demnächst die Steuerdaten automatisch an andere Länder zu übermitteln, ebenso wie Luxemburg. Dessen Regierungschef Jean-Claude Juncker stellte aber heute nochmal Bedingungen.
Luxemburg hat am 10. April erklärt, dass wir vom Bankgeheimnis uns verabschieden und in den automatischen Informationsaustausch eintreten. Die Entscheidung ist noch nicht reif, weil wir brauchen noch die Ergebnisse der Verhandlungen mit Drittstaaten, Schweiz beispielsweise.
Da ist es wieder das Argument, wir machen erst mit, wenn die anderen auch mitmachen. Die Schweiz zum Beispiel, aber auch Liechtenstein, Monaco, San Marino und Andorra. Immerhin, die Finanzminister haben schon vor einer Woche beschlossen, dass mit diesen 5 europäischen Steueroasen jetzt Verhandlungen aufgenommen werden über ein Steuerabkommen. Diesen Beschluss werden die Staats- und Regierungschefs heute nochmal ausdrücklich bekräftigen. Viel mehr kann man von so einem Mini-Gipfel wohl auch nicht erwarten.
Beim EU-Gipfel ging es auch um die Energiepolitik. Und da stellt sich die Frage, wird sich die EU von ihren langfristigen Klimaschutzzielen verabschieden und den Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie verschieben? Wäre es so, sehen Kritiker darin eine Rolle rückwärts in die Energievergangenheit. Ein Kommentar von Christoph Prössel.
Endlich mal ein Gipfel, bei dem die Staats- und Regierungschefs kein Euroland retten mussten. Der richtige Zeitpunkt also, die vielen anderen Probleme anzufassen. Und ein wichtiger Bereich, bei dem die europäischen Staaten vorankommen müssen, ist Energie. Das Problem liegt auf der Hand. Die Kosten für Energie in Europa sind hoch. Die Wirtschaft klagt. Gleichzeitig will Europa ehrgeizige Klimaziele erfüllen. Deswegen geht es nur gemeinsam. Die EU-Länder haben viel zu lange ihre nationale Energiepolitik betrieben. Und das ging so. Märkte abschotten, eigene Firmen schützen und gleichzeitig nicht über den Tellerrand blicken. Dabei hilft die europäische Perspektive. Europa ist ein großer geografischer Raum, der viele unterschiedliche Regionen zu bieten hat. In Griechenland, Italien, Spanien und Portugal scheint oft die Sonne. In Norddeutschland und Dänemark beispielsweise weht der Wind. Und andere Staaten wie Österreich eignen sich hervorragend, um Strom in Wasserkraft oder Pumpspeicherkraftwerken zu speichern. Also macht es doch Sinn, die Windkraft im Norden auszubauen und im Süden Sonnenkraftwerke zu errichten. Und dazwischen leistungsstarke Netze. Der deutschen Politik war es aber über Jahre lieber, mit viel zu hohen Beträgen Solarstromanlagen unter dem grauen bundesrepublikanischen Himmel zu fördern. Dieser Irrsinn muss aufhören. Denkt endlich europäisch. Investiert das Geld dort, wo es am meisten Strom produziert. Mit dieser Idee versucht Günther Oettinger seit Jahren, die Staats- und Regierungschefs zu gewinnen. Sie sind seine Gegenspieler. Und der EU-Energiekommissar muss viel diplomatisches Geschick aufbringen, um sie auf seine Ideen einzustimmen. An vielen Stellen müsste es schneller gehen. Beispiel: Oettinger will endlich die Klimaziele für 2030 definieren. Das ist wichtig. Denn längst müssen die Konzerne wissen, wie es weitergeht bei der Klimapolitik. Ihre Investitionen sind auf Jahrzehnte angelegt. 2020 ist längst vorbei. 2030 hat die Politik aber noch nicht definiert. Oettinger drängt darauf, die Staats- und Regierungschefs haben ihre gute Absicht auf dem Gipfel bekundet, mehr leider nicht. Richtig ist auch, dass Oettinger den Mitgliedsländern bei ihrem Strommix nicht reinreden will. Ob ein Staat auf Atomkraft, Windkraft oder Kohlekraft setzt, muss nationale Entscheidung bleiben. Am Ende ist es die Entscheidung der Menschen, der Wählerinnen und Wähler. Doch die EU kann den Rahmen vorgeben, etwa in Form von Klimazielen.
Christoph Prössl kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Europaparlament hat heute der geplanten zentralen Bankenaufsicht in der Eurozone grundsätzlich zugestimmt. Demnach soll die Europäische Zentralbank EZB in Frankfurt künftig für die Aufsicht der europäischen Banken zuständig sein. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Denn zunächst müsse sich die EZB vertraglich zur Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europaparlament verpflichten. Aus Straßburg, Wolfgang Landmesser.
Grundsätzlich sagt das EU-Parlament Ja zur neuen europäischen Bankenaufsicht. Gesetzeskraft hat der Beschluss aber noch nicht. Mit der entscheidenden Abstimmung will das Europaparlament noch warten, bis die nationalen Parlamente der neuen Bankenaufsicht zugestimmt haben, vor allem der Deutsche Bundestag. Und die Abgeordneten wollen noch Kontrollrechte des Parlaments über die neue mächtige Bankenaufsichtsbehörde verankern. Diese Rolle hat in Zukunft die Europäische Zentralbank. Sie wird die 150 größten Banken in den Euro-Ländern beaufsichtigen. Die EZB soll rechtzeitig eingreifen, wenn Banken zu viele riskante Geschäfte machen und so verhindern, dass Banken reihenweise pleite gehen, wie in der Finanzkrise geschehen. Das EU-Parlament will mitbestimmen über die Chefposten bei der EZB-Bankenaufsicht. Außerdem müssten Untersuchungen möglich sein, wenn es Zweifel an deren Arbeit gibt. Die konkreten Rechte müssen die Abgeordneten noch aushandeln. Aber die EZB sei nicht gerade der Geburtsort der Demokratie, kritisiert der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold.
In Hannover begann heute die Frühjahrskonferenz der Innenminister. Die 16 Landesressortchefs und Bundesinnenminister Friedrich wollen sich unter anderem mit dem künftigen Umgang von V-Leuten befassen. Hier geht es um ein gemeinsames Register angeworbener Informanten in rechtsextremen Kreisen. Der Austausch zwischen Verfassungsschutzämtern war, wie die NSU-Mordserie offenbarte, in der Vergangenheit mehr als nur mangelhaft. Außerdem geht es um die Anhebung der Promillegrenze für Radfahrer. Aus Hannover, Matthias Eichler.
Die Innenminister und Senatoren der Länder stimmen sich am Abend in ersten Gesprächen ab. CDU- und SPD-regierte Länder getrennt voneinander. Im Fokus des dreitägigen Treffens steht laut dem IMK-Vorsitzenden und niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius die Reform der Verfassungsschutzbehörden. Er gehe davon aus, dass sich Bund und Länder einigen werden auf neue Regeln für den Einsatz von Informanten, den sogenannten V-Leuten, sagte Pistorius. Besonders wichtig seien bestimmte Qualitätsstandards bei der Auswahl der V-Leute und dass ihr Einsatz straff und transparent geführt werde. Mit Blick auf eine bessere Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern fordert Pistorius eine zentrale V-Leute-Datei. Ob die Informanten darin mit richtigem Namen oder ihrem Decknamen geführt werden, müsse laut Pistorius noch im Detail geklärt werden. Strittig ist ein Thema, das Bayern mit nach Hannover bringt: mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Die EMK beschäftigt sich außerdem mit Flüchtlingen aus Syrien, Gewalt in Fußballstadien und einer verschärften Promillegrenze für Radfahrer.
Das Debakel um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk bringt Verteidigungsminister de Maizière in Bedrängnis. Er will nun dem Rechnungshof Einsicht in alle Akten zu dem Vorhaben geben. Viele Fragen ließ er heute jedoch vorerst weiter offen. Erst am 5. Juni werde er die Öffentlichkeit umfassend informieren. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Jetzt redet der Verteidigungsminister also doch noch. Ausgerechnet am Rande des Zeller Trialogs, einem Gesprächsforum von Bundesregierung, Bundeswehr und der Rüstungsindustrie, gibt Verteidigungsminister de Maizière am Nachmittag den neuesten Stand in Sachen Bruchlandung eines Rüstungsprojekts bekannt, der Aufklärungsdrohne Eurohawk, wie immer militärisch knapp im Ton.
Ich habe angewiesen, dass zur nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages am 5. Juni 2013 ein entsprechender Bericht vorgelegt wird. Ich denke, es ist angemessen, dass ich auch zuerst die Abgeordneten des Deutschen Bundestages informiere und danach die Öffentlichkeit.
Stichwort Informationen. Der Rechnungshof, dem bisher zur Prüfung des Debakels umfassende Einsicht aus Geheimhaltungsgründen verwehrt wurde, galt de Maizières nächster Punkt.
Zweitens, ich habe angewiesen, dass dem Bundesrechnungshof voller Zugang zu den Unterlagen gewährt wird, auch zu den vertraglichen Vereinbarungen mit amerikanischen Stellen.
So wird das ursprünglich geschwärzte Material jetzt als geheim klassifiziert. Was das für einen späteren öffentlichen Bericht des Rechnungshofes bedeutet, vermochte zuvor ein Sprecher des Verteidigungsministers noch nicht zu sagen. Aber schließt der Verteidigungsminister personelle Konsequenzen aus, da wurden die Lippen von Thomas de Maizière heute in Celle noch etwas schmaler.
Wenn Journalisten fragen, schließen Sie aus, dann ist man gut beraten, als Politiker darauf nicht zu antworten. Gegenstand des Berichts ist natürlich auch dann eine bewertende Stellungnahme von mir zu allen, zu dem Gesamtvorgang.
Ende der Durchsage. Etwas weiter östlich in Berlin hatte nämlich Herr Verteidigungsminister am Morgen im Kabinett offenbar ebenfalls Kanzlerin und Kollegen über das, was die Opposition bereits das Milliardengrab Eurohawk nennt, in Kenntnis gesetzt. Das Ergebnis teilte am Mittag der stellvertretende Regierungssprecher Streiter mit.
Die Bundeskanzlerin hat da volles Vertrauen in Bundesminister de Maizière. Er hat ja auch heute im Bundeskabinett kurz vorgetragen, dass er zum nächstmöglichen Zeitpunkt halt Informationen geben wird darüber, wie dieses ganze Beschaffungsprojekt gelaufen ist und wie es dann das Entwicklungsprogramm beendet wurde.
Soweit, so bekannt. Auf die Frage, ob denn die Kanzlerin verärgert gewesen sei, in der letzten Kabinettssitzung vom Minister de Maizière nicht darüber unterrichtet worden zu sein, dass der Eurohawk wenige Tage später mit lautem Knall vom Projekthimmel des Verteidigungsministeriums abstürzt, wurde wiederum der stellvertretende Regierungssprecher Streiter schmallippig.
Das ist nicht diskutiert worden.
Die Opposition aber diskutiert dagegen sehr munter, dass der Minister bereits seit November 2011 informiert gewesen sei, dass der Eurohawk nie eine Zulassung für den europäischen Luftraum erhalten werde. Trotzdem sei weiter Geld geflossen. Der Sprecher des Verteidigungsministers, Stefan Paares, beließ es heute bei einem wortreichen kein Kommentar.
Seit 2009 verüben Unbekannte in Berlin Sprengstoffanschläge. Nun haben die Ermittler offenbar eine heiße Spur. Sie lassen Wohnungen in Berlin und anderen Städten durchsuchen. Der Verdacht, eine linksextreme Gruppe könnte dahinter stecken. Es geht um die RAZ, die sogenannten revolutionären Aktionszellen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen an sich gezogen. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Der Verdacht lautet auf Bildung einer linksextremistisch motivierten kriminellen Vereinigung und andere Straftaten. Seit dem Morgen durchsuchen unter der Leitung von Vertretern des Generalbundesanwaltes etwa 300 BKA-Beamte sowie Polizisten aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg insgesamt 21 Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Berlin, Magdeburg und Stuttgart, darunter die Wohnungen von 9 Beschuldigten. Bei ihnen soll es sich laut Bundesanwaltschaft um eine Nachfolgeorganisation der linksextremistischen militanten Gruppe MG handeln. Die MG soll seit Dezember 2009 unter der Bezeichnung Revolutionäre Aktionszellen, RAZ, mehrere Brand- und Sprengstoffanschläge in Berlin verübt haben, nämlich auf ein Amtsgericht, ein Jobcenter, das Haus der Wirtschaft, das Amt für Stadtentwicklung sowie das Bundeshaus in Charlottenburg. Zudem hat sich die Vereinigung RAZ zu dem Versand von Pistolenpatronen an den Bundesinnenminister, an einen Vertreter des Generalbundesanwalts sowie einen Wissenschaftler im März 2011 bekannt. In dem Selbstbezichtigungsschreiben kündigten die revolutionären Aktionszellen an, die Patronen zukünftig per Express zu versenden. Bislang sind durch die Anschläge keine Menschen zu Schaden gekommen. Mit den Durchsuchungen sollen Beweise gesichert werden.
Es ist 18.45 Uhr, Viertel vor sieben. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach dem verheerenden Tornado in Oklahoma beginnt das Aufräumen. Die Überlebenden müssen wieder Tritt fassen. Zugleich geht die Frage um, war die Region auf einen Wirbelsturm wirklich vorbereitet? Einzelheiten von Ralf Sina.
Es war einer der stärksten Tornados in der Geschichte Amerikas und entsprechend groß sind die Verwüstungen und das Chaos. Mittlerweile steht fest, dass mindestens 24 Bewohner der Stadt Moore ums Leben kamen. 9 davon sind Kinder. 7 von ihnen wurden in der Plaza Towers Grundschule getötet, die über keinen Tornado-Schutzraum verfügte. Die 9-jährige Janai Hornsby musste deshalb sterben. Stundenlang habe er in den Trümmern der Grundschule nach seiner 9-jährigen Tochter gesucht, erzählt Joshua Hornsby.
She was the best kid anybody could have.
Janai sei das beste Kind gewesen, das man sich vorstellen könne.
A ball of energy, a ball of love, that's my baby.
Ein Bündel von Energie und Liebe, das ist mein Baby, sagt der Vater dem Nachrichtensender CNN.
I'm still hoping for that call and say we made a mistake.
Und noch immer hofft er auf einen Anruf der Suchmannschaften, dass alles nur ein Irrtum war und Janai am Leben sei. Doch Janais Vater weiß, dass es diesen Anruf nicht geben wird. Weder die beiden Grundschulen noch das einzige Krankenhaus von Moore verfügten über einen Tornado-Schutzraum. Solche Schutzräume seien zu teuer, die bürokratischen Auflagen für ihre Genehmigung zu hoch, lautete bisher die Argumentation der Stadt, die bereits zuvor 3-mal Opfer eines Tornados war. Immer hieß die Devise, möglichst schnell zurück zur Normalität, möglichst schnell alles wieder aufbauen. Und das ging nur, wenn man auf die kostenintensiven Schutzräume verzichtete. Stellen Sie sich vor, das Dach der Schule wurde weggerissen, die Wände eingedrückt, erzählt die Mutter einer Schülerin der Plaza Towers Elementary School. Plötzlich sahen die Schüler den Himmel über sich. Die Lehrer wussten, dass im Fall eines Tornados die Schulkorridore zu tödlichen Windtunneln würden und drängten die Kinder in Toiletten, in Umkleidekabinen und in Schränke. Viele Lehrer legten sich als lebende Schutzschilde über ihre Schüler.
She had 3 little kids underneath her. Good job, teach.
Good job, unsere Klassenlehrerin barg 3 Kinder unter sich, erzählt ein Vater gegenüber CNN. Mittlerweile ist der Stadtverwaltung von Moore klar, dass es in Zukunft in allen öffentlichen Gebäuden Tornadoschutzräume geben muss. Er werde eine entsprechende Verfügung erlassen, kündigte der Bürgermeister an. Unterdessen suchen Rettungsmannschaften weiterhin mit Spürhunden und Infrarotkameras nach Vermissten. 2400 Häuser im Großraum Oklahoma City hat der Tornado entweder komplett zerstört oder stark beschädigt. Die Schäden werden auf über 1 Milliarde Dollar geschätzt.
Im Vorfeld der Präsidentenwahl im Iran am 14. Juni zählt offenbar nicht mehr, wer es wird, sondern wer es nicht wird. Ein Wahlgremium lehnt 2 der Protagonisten ab, darunter der moderate Kleriker Rafsanjani, und sorgt damit für sehr viel Gesprächsstoff. Bemerkenswert ist außerdem, dass 3 Präsidenten am Ende ihrer Dienstzeit zu Oppositionsfiguren degradiert wurden. Reinhard Baumgarten berichtet.
Die Würfel sind gegen Ali Akbar Hashimi Rafsanjani gefallen. Der 78-Jährige sei zu alt, sagt der 87-Jährige Ahmad Janati, Vorsitzender des Wächterrats. Abgelehnt wurde auch Esfandiyar Rahim Mashai, der engste Vertraute von Amtsinhaber Ahmadinejad. Mashai wird vorgeworfen, ein Abweichler zu sein und iranischen Nationalismus über den Islam zu stellen. Endgültig ausgeschlossen sind beide noch nicht. Denn der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, könnte die Entscheidung des Wächterrats überstimmen, meint Professor Sadegh Sibah Kalam von der Uni Teheran.
This is exactly what Ahmadinejad.
Das ist es, worauf Ahmadinejad setzt. Er hofft, dass der oberste Führer zugunsten von Mashai eingreifen wird. Er wusste, dass der Wächterrat Nein zu Rahim Mashai sagen wird. Das war offensichtlich. Er hofft, dass der oberste Führer wie 2005 vor 8 Jahren ins Rennen eingreift.
8
Kandidaten dürfen laut Wächterrat antreten. Die meisten stehen dem obersten Führer Ali Khamenei nahe. Die Wahlen und eine hohe Wahlbeteiligung seien wichtig, hat Ayatollah Khamenei erklärt. Mit einer derart verengten Kandidatenliste sei eine hohe Wahlbeteiligung eher unwahrscheinlich, meint Sadiq Siba Kalam von der Uni Teheran.
You have a president who has only a quarter.
Du hast einen Präsidenten, der, wenn es hochkommt, ein Viertel der möglichen Stimmen bekommt. Das ist das Problem, mit dem die Konservativen konfrontiert sind. Sie haben zwei Optionen. Sie können eine sichere Wahl haben, aber diese hätte eine geringe Wahlbeteiligung. Oder sie haben eine echte Wahl mit 70-80% Beteiligung. Aber dann kannst du sicher sein, wird das Ergebnis nicht wie gewünscht sein.
Die Entscheidung liegt nun beim obersten Führer, welche Art von Wahl er zulässt. Bleibt es beim Beschluss des Wächterrats, dann treten vorwiegend Konservative gegen erzkonservative Kandidaten an.
Militante Islamisten haben möglicherweise angesichts eines massiven Militäraufgebots auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel 7 Soldaten und Polizisten freigelassen, die sie eine Woche zuvor verschleppt hatten. Die jungen Männer wurden heute nach Kairo gebracht, wo sie Präsident Mursi empfing. Hans-Michael Ehl informiert.
Der ägyptische Präsident Mohamed Morsi zeigte sich erleichtert über die Freilassung der 6 Polizisten und eines Grenzsoldaten. Bei einem kleinen Empfang für die sichtlich erschöpften Freigelassenen in Kairo dankte Morsi allen, die an den Verhandlungen beteiligt waren, die zum unblutigen Ende der Geiselnahme führten. Ich gratuliere den Familien der Entführten und dem ägyptischen Volk. Gott sei Dank, dass sie ohne Schaden freigekommen sind. Mein Glückwunsch und meine Anerkennung gelten der Armee, dem Innenministerium, dem Geheimdienst und der Regierung, vor allem aber Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi, dass wir das erreichen konnten. Den ausdrücklichen Dank an Armeechef al-Sisi werten viele in Ägypten als den Versuch, Gerüchten über Spannungen zwischen dem islamistischen Präsidenten und der Armeeführung entgegenzutreten. Zu zögerlich habe Morsi auf die Entführung reagiert. Er habe mit Rücksicht auf seine Unterstützer aus dem radikal-islamistischen Umfeld der Entführer die Armee an einer schnellen Beendigung der Entführung gehindert, meinen viele Ägypter. Hossam Khairallah, Ex-General des militärischen Geheimdienstes. Der Militärgeheimdienst hat Morsi früh über die Entführung informiert, aber Morsi hat danach gesagt, er habe keine Informationen bekommen. Wie können ihm solche Informationen zukommen und er liest sie nicht? Und das in einer Sache, die die nationale Sicherheit betrifft und deren Auswirkungen nicht nur lokal sind, sondern international. Morsi nutzte seine rund 20-minütige Ansprache, die im ägyptischen Staatsfernsehen live übertragen wurde, aber auch zu einem eindringlichen Appell an die Opposition. Ich fordere die Opposition auf und alle, die am Schicksal unseres Landes interessiert sind, lasst uns diesen Weg zusammengehen, lasst uns wie Brüder handeln, kooperieren und uns vereinen. Unsere Heimat Ägypten ist größer und wichtiger als jeder einzelne von uns. In der Nacht hatte ein Armeesprecher erklärt, Bemühungen des militärischen Geheimdienstes und örtlicher Stammesführer hätten ein friedliches Ende der Geiselnahme ermöglicht. Die Geiselnehmer wollten durch die Aktion islamistische Gesinnungsgenossen freipressen, die unter anderem wegen Angriffen auf Polizeistationen auf dem Sinai langjährige Haftstrafen absitzen. Gerüchte, wonach bei einer groß angelegten Suchaktion der Armee nach den Entführten gestern ein Bewaffneter getötet und 3 festgenommen wurden, wurden inzwischen dementiert.
Gut ein Jahr nach den Angriffen islamistischer Extremisten auf Polizeibeamte in Solingen begann heute der Strafprozess. Insgesamt seien von der Staatsanwaltschaft 27 Anklagen erhoben worden. Hintergrund sind Ausschreitungen am 1. Mai 2012 im Rahmen einer Demonstration gegen die rechtsextreme Splitterpartei Pro-NRW. Mutmaßliche Salafisten sollen dabei Polizeibeamte massiv angegriffen haben. Wolfram Lumpe informiert.
Der 26 Jahre alte Angeklagte sprach offen über den 1. Mai, so wie er ihn in Erinnerung hat. Ja, er sei nach Solingen gefahren, zu viert sei man dort im Auto angekommen, ungefähr als die Auseinandersetzungen losgegangen seien. Dass er mit Wucht gegen einen Polizisten gesprungen sei und zugeschlagen habe, stritt er ab. Im Gegenteil, nach seiner Darstellung kam der Polizist drohend auf ihn zu. Wer aber mit ihm unterwegs war, daran habe er keine Erinnerungen. Was Salafisten eigentlich sind, wisse er überhaupt nicht. Insgesamt Aussagen, die den Staatsanwalt mehrfach wütend machten. Er sei am 1. Mai selbst in Solingen dabei gewesen. Vieles in der Darstellung des Angeklagten sei schlicht falsch. Sie lügen, das sind Geschichten aus dem Märchenbuch, so der Anklagevertreter wörtlich. Der heutige Prozess ist der erste von bisher geplanten 27. Sie sind Folge der schweren Auseinandersetzungen am Rande einer Pro-NRW-Veranstaltung, bei der mit Steinen bewaffnete Salafisten auf die Rechtspopulisten losgehen wollten, als die umstrittenen Mohammed-Karikaturen zeigten. Schon morgen muss sich der nächste Angeklagte verantworten. Er soll mit einer Fahnenstange Polizisten geschlagen haben.
Der Fußball-Bundesligist Hamburger Sportverein hat sich nach NDR-Informationen von Sportdirektor Frank Arnesen getrennt. Formell werde die Trennung von dem 56-jährigen Dänen in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Einzelheiten von Martin Seidemann.
Frank Arnesen erfuhr aus dem Radio von seiner offenbar anstehenden Beurlaubung. Im Hamburger Volkspark lächelte er kurz in eine Kamera. Ja, er sei auch morgen noch da. Zwar hat der Verein den Abschied Arnesens tatsächlich noch nicht bestätigt, der Aufsichtsrat soll diesen aber entschieden und eindeutig vorantreiben. Die Gründe dafür liegen wohl weniger im sportlichen Abschneiden des HSV in der abgelaufenen Saison, sondern vielmehr in Arnesens Personalpolitik. Der Däne hatte von seinem Club Chelsea mehrere Spieler mitgebracht. Kein einziger konnte sich durchsetzen. Außerdem ist es dem Sportdirektor nicht gelungen, den personal- und finanziell aufgeblähten Kader zu verschlanken. Der HSV konnte trotz intensiver Bemühungen keinen einzigen Profi verkaufen. Angesichts der katastrophalen finanziellen Situation ein schwerer Klotz am Bein. Als Nachfolger ist ein HSV-Star aus besseren Zeiten im Gespräch. Mit Felix Magath wurde schon Kontakt aufgenommen. Außerdem hat der Verein bei Jörg Schmadtke angeklopft, der bis Mitte April ja noch für Hannover 96 arbeitete.
Die Lyrikerin Sarah Kirsch ist tot. Sie starb bereits am 5. Mai nach kurzer schwerer Krankheit, wie die Deutsche Verlagsanstalt heute mitteilte. Kirsch lebte in Thielenhemme in Schleswig-Holstein. Sie wurde 78 Jahre alt. Ein Nachruf von Bernd Dreiocker.
Sarah Kirsch stammt aus Limlingerode im Südharz. Das Haus, in dem sie groß wird und die ersten Bücher liest, ist das evangelische Pfarrhaus ihres Großvaters. In Halle an der Saale geriet sie in einen der vielen Zirkel von Schreibenden. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Rainer Kirsch, mit Helga M. Nowak und anderen Generationsgefährten studiert sie 1963 bis 65 am Leipziger Literaturinstitut Johannes Erbecher bei Georg Maurer. Danach wird sie freie Schriftstellerin und zieht nach Berlin. Ihr erster eigener Gedichtband heißt Landaufenthalt und erscheint 1967 im Aufbauverlag. Interviews gibt die öffentlichkeitsscheue Autorin damals kaum. Nur einmal spricht sie im DDR-Radio über die Entstehung ihrer Gedichte.
Ich habe irgendein Bild oder einen Satz oder ein Stückchen Satz, das muss nicht der Anfang sein, das kann irgendwoher sein. Und die Arbeit fängt dann am Schreibtisch an. Ne? Ich weiß nicht genau, was daraus wird. Ich habe es nicht vorher fertig, sondern mache es beim Arbeiten. Ne?
Sarah Kirsch wohnt ab 1968 im 17. Stock eines Hochhauses auf der Berliner Fischerinsel. Ein Jahr nach dem Umzug bekommt sie ihren Sohn Moritz. Bis zu dem Band Zaubersprüche hat sie keine Probleme mit der Kulturpolitik der DDR. Sie gilt als talentiert und eigenwillig. Aber Zaubern ist bei den DDR-Kulturpolitikern nicht beliebt. 1976 folgen die Repressionen im Zusammenhang mit der Biermann-Ausweisung, gegen die sie protestiert hatte. Sarah Kirsch übersiedelt in den Westen und findet eine neue Heimat in Schleswig-Holstein, in Thielenhemme an der Eider, im Kreis Dithmarschen, in einem 100 Jahre alten Dorfschulhaus hinterm Deich.
Das ist eine Gegend, die ziemlich arm ist, da gibt es wenig Bäume, also es gibt eigentlich fast nichts, aber dieses Nichts, das ist außerordentlich schön und erheiternd und es ist fast immer Windstärke 6 und man kann gar nicht depressiv werden, weil man dann wieder lachen muss oder es fällt einem was auf den Kopf oder irgendwas.
Sarah Kirsch hat sich später endgültig aufs Land zurückgezogen. Verbindungen zu alten Freunden gab es kaum noch. Die Einsamkeit der letzten Jahre hat sie selbst gewählt.
Die Lyrikerin Sarah Kirsch starb im Alter von 78 Jahren. Und soweit das Echo des Tages. Am Mikrofon war Claudia Benor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.